Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie üblich mit mir, Jonas Zietgen, und mir gegenüber, der trotz kalter Temperaturen
Was, was,
schwitzende
was?
Yannick Schubert.
Moin. Was, was? Der was? Der was? Ich
Der
hab's doch gerade akustisch.
trotz kalten Temperaturen schwitzende
Ach
Yannick
so,
Schubert. Ist doch mal ein schönes Intro, oder?
ja.
Und wir sind mal wieder nicht alleine. Das freut uns riesig. Wir haben nämlich eine weitere Gastfolge. Und wir haben heute den wunderbaren David Konitzny da, der einen richtig coolen Job hat. Und dieser Job hilft uns allen in der SEO-Branche, nicht wahr? Moin.
Hallihallo, na, wie geht's?
Uns geht's super. Und
Sehr gut, sehr
Yannick,
gut. Wir freuen uns.
du hast wie
Wir
immer
freuen uns.
den gleichen Job, wenn wir einen Gast haben. Du darfst mal ein Intro
Ja.
machen.
Ja, ich habe mich natürlich wieder mal top vorbereitet und natürlich viel recherchiert, aka LinkedIn mal kurz angeguckt. Ehrlich gesagt, einfach, was macht denn der David eigentlich? Wen haben wir denn da eigentlich eingeladen? David, ganz kurz zu dir. Du hast eine kleine Historie, auch unter anderem Agentur-Background, ne, warst bei PicAce, habe ich gesehen, warst du mal
Ja.
im SEO tätig, hattest dann eine Zwischenstation bei Raisin, heißt es, glaube ich, so eine
Genau.
Finanzplattform, ne? Warst da auch insgesamt dann auch letztendlich Head of Organic Search, was sehr spannend war, und du warst auch bei KKP, ne, Kosch Klink Performance. Jemand, der im SEO unterwegs ist und sich auch ein bisschen mit der Agenturlandschaft auskennt, der, würde ich mal sagen, kennt auf jeden Fall auch Kosch Klink Performance mit Arthur Kosch beispielsweise, ne? Der ist ja so das Gesicht, würde ich mal sagen, der Agentur, zusammen mit seinem Mitgründer. Und du bist aber jetzt, und das ist extrem spannend und deswegen bist du natürlich auch da, offizielle Jobbezeichnung Geo-Researcher bei dem AI Visibility Tracking Monitoring Tool Peak AI, was vermutlich allen von uns ein Begriff ist. Und da bist du tatsächlich seit Juni diesen Jahres als Geo-Researcher angestellt und machst all die tolle Arbeit, die uns SEOs und Geos dabei hilft, die LLMs und die Optimierung für KI-Systeme ein bisschen besser zu verstehen. Habe ich irgendwas
Ja.
vergessen? Willst du noch irgendwas ergänzen?
Nee, außer dass es halt mein absoluter Traumjob sozusagen wirklich auch ist, dass
Geil.
ich seit Anfang Juni einfach nur abnörden kann, wenn man es so runterbrechen will.
Und
Also
dafür auch noch bezahlt werden.
ja, genau, dafür wird man auch noch bezahlt. Nee,
Hammer.
also hast du super zusammengefasst. Also ich habe da primär wirklich SEO von der Pike an gelernt bei
Cool.
PicAce. Und genau, habe da halt auch wirklich, also SEO war mein Steckenpferd und vor ungefähr 1,5 Jahren, als ich bei KKP angefangen habe, hieß es dann, ja, setz dich doch mal mit LLMs auseinander und guck mal, wie die funktionieren. Ja, und dann fing es halt so ein bisschen an, dass ich mich halt damit beschäftigt habe. Aber es war halt immer so, wie ihr es wahrscheinlich auch mal macht, so abends, wenn man mal Zeit hat oder wenn alle mal im Bett liegen und schlafen, man seine Ruhe hat, dann guckt man sich halt irgendwas so ein bisschen an. Und seit ja, fast jetzt 2 Monaten ist es wirklich mein Hauptjob und ich mache nichts anderes, als zu gucken, wo sehe ich Anomalien, wie funktioniert's, und versuche es halt immer wieder wertneutral, so gut es geht halt, auf LinkedIn zu teilen.
Stark, sehr stark.
Ist richtig.
Wirklich sagen. Also ich freue mich total auf die Folge.
Ich mich auch. Also ich habe eigentlich auch nur Fragen aufgeschrieben, die mich interessieren, ehrlich gesagt. Ich meine
Super.
natürlich unsere Zuhörer. Aber das deckt sich ja meistens.
Bevor wir aber nun richtig mit der Folge loslegen, noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge, und das ist Finseo. Finseo ist ein AI-Visibility-Tool, das dir konkrete Handlungsempfehlungen aufzeigt und Optimierungspotenziale ableitet. Du kannst dabei die Sichtbarkeit deiner Marken in KI-Modellen tracken und analysieren, wie und wo deine Marken erwähnt oder auch zitiert werden. Du hast außerdem die Möglichkeit zu prüfen, wie der Wettbewerb dasteht, was genau und vor allem, wen die KI in deiner Branche empfiehlt. Ein cooles Feature, wie ich finde, ist, du kannst Logfiles hochladen und damit deinen Bot-Traffic analysieren. So bekommst du ein umfassendes Bild deines KI-Traffics und der KI-Sichtbarkeit deiner Webseite. All das hilft dir dabei, einen umfassenden Überblick über das Geschehen in der KI-Suche zu bekommen und dementsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Deswegen hilft Finseo dir dabei, wichtige Insights zu generieren und zu schauen, wie du in deinem Marktsegment in KI dastehst. Jonas und ich nutzen das Tool mittlerweile fast täglich, um Sichtbarkeit, Performance und unsere relevanten Prompts zu tracken. Wenn du das Ganze selber ausprobieren willst und dich vom Tool selbst überzeugen willst, dann gehe jetzt auf www.finseo.ai. Ich buchstabiere nochmal. www.finseo, finseo.ai. Und lege dir einen kostenlosen Account an. Zusätzlich findest du den Link zur Webseite natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
Ja, David, wir haben zwei große Themen, auf die wir heute auf jeden Fall zu sprechen kommen wollen. Das eine ist deine sehr, sehr interessante Untersuchung von ChatGPT und wie ChatGPT-Bots unsere Websites auslesen und welche Maßnahmen du daraus dann abgeleitet hast, die wir umsetzen können. Und das andere Thema ist das Thema Query-Fanouts. Da wird es uns richtig schön nerdig, was uns auch super, super interessiert und unsere Zuhörer mit Sicherheit auch. Nämlich, dass sich da ja viel verändert, dass sie ja gar nicht so gleich bleiben, was auch für mich zwar jetzt, wenn ich es höre, sehr offensichtlich ist, aber so vorher habe ich da nicht drüber nachgedacht. Und auch das ist super spannend. Aber ich würde sagen, wir starten ein bisschen weniger nerdy mit der ChatGPT-Thematik. Was kam denn da bei dir Interessantes raus, als du mal geguckt hast, was die Bots wirklich auf unserer Seite da treiben?
Also ja, du beziehst dich wahrscheinlich darauf, meine Deep Research Analyse, genau, die ich da gemacht habe. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig auch für die Zuhörer. Deep Research ist ja eine weitere Funktion von ChatGPT, die ich glaube, vorher war es einfach nur als Thinking-Modus, glaube ich, bekannt. Und jetzt, man muss es halt wirklich auch de facto quasi anklicken, den Deep Research, damit es halt auch wirklich triggert. Also das nur mal so kurz als Info. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, bezieht sich halt auf Deep Research, aber wir können natürlich so ein bisschen reverse-engineeren, was wahrscheinlich auch für ChatGPT bedeutet. Genau, um es einfach runterzubrechen, was ich gemacht habe und was ich halt gefunden habe, ist, dass man quasi die ganze Kommunikation des Tools, des LLMs quasi mit dem Browser auslesen kann über WebSockets. Also man kann halt für die Leute, die ein bisschen mehr in der Thematik drin sind, über die DevTools quasi sich den Network-Traffic auslesen lassen. Da sind halt alle Dateien drin, die so ein Browser braucht, um eine Seite zu laden. Und dort haben wir auch, oder das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen, dort sehen wir auch immer die Fanouts in einer bestimmten Datei von ChatGPT zum Beispiel. Und Deep Research aktiviert halt einen WebSocket. Und das ist, kann man sich vorstellen, wie so ein WhatsApp-Channel, indem er halt jedes Mal eine neue Chat-Anfrage startet für dich, um dir zu zeigen, was er halt macht gerade. Und da sieht man halt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte halt, das ist mir mein Lieblingsbeispiel, ich suche Laufschuhe für breite Füße, um im Wald laufen zu gehen. Ich laufe nicht, ich habe auch keine breite Füße, aber das ist halt so eine Variation. Da hat man ein bisschen was, wo man nach man halt suchen kann. Ja. Und was man dann sieht, ist halt, dass man meistens, wenn man Deep Research aktiviert, hat man meistens so 5 bis 6 Bullet Points, die erklären einem, okay, ich suche nach einem Produkt, ich mache noch irgendwie einen Vergleich und ich suche noch Details und dann kann man auf Start klicken. Und während der Suche werden dann schon sofort Fanouts getriggert, also Suchbegriffe, die Maschine halt im Hintergrund sucht. Und das ist jetzt erstmal komplett okay, also das kennen wir halt auch, dieses Thema Fanouts, da geben wir nachher nochmal ein. Was aber dann super spannend ist, was man dann sieht, ist, das System im Hintergrund bricht diese Anfragen runter in Top-N-Fragen. Das heißt, ich kriege zum Beispiel die erste Anfrage, da kriege ich immer die ersten 10 Resultate der Suchmaschine ausgespielt und dann kann es runtergebrochen werden auf die Top 5. Und bei Bildern ist es sogar meist nur die Top 2 Suchergebnisse, die wirklich interessant sind. Also hier ist schon mal der erste interessante Effekt. Es wird halt wirklich schon vorgefiltert. Ich lese mir nicht alles durch, was ich so finde, sondern wirklich nur die erste Seite oder die ersten Resultate und davon nur die ersten 3 zum Beispiel. Also das Medium liegt halt so bei Top 5, dass man sich wirklich nur die ersten 5 anschaut, was auch irgendwie klar ist, weil im Prinzip, was passiert ist, nichts anderes als im Hintergrund werden die Seiten auch gelesen. Ich komme gleich nochmal drauf, wie genau es gelesen wird, aber je mehr Informationen halt angefragt werden, umso mehr muss das System ja halt auch lesen. Und um das schon im Vorfeld so ein bisschen filtern zu können, wird halt gesagt, okay, am Anfang habe ich eine super generische Sache, wie Laufschuhe, breite Füße. Da gucke ich mir halt alle 10 Resultate an. Dann habe ich aber schon so viele Informationen gesammelt, dann muss ich nicht jedes Mal schon wieder die ersten 10 Resultate lesen, sondern meistens nur noch die Top 5, die Top 3, die reichen mir halt aus, um halt so das Grundrauschen irgendwie drin zu haben. Und dann gibt es halt im System 3 Commands sozusagen. Einmal das Lesen oder das Öffnen an sich einer Seite, das Suchen einer Seite und das genaue Analysieren einer Seite. Das Lesen sind halt so 2 Faktoren. Einmal, wenn halt gesucht wird, und hier kann ich schon mal sagen, was ich halt in den Daten gefunden habe, es steht halt immer Web with Bing. Das heißt, die Suchmaschine hier ist halt immer Bing im Hintergrund. Heißt nicht, und das können wir nachher nochmal drauf reingehen, dass es immer Bing ist und dass wir jetzt alle nur noch auf Bing alles optimieren müssen, aber im System selber sehe ich halt Web with Bing. Da gibt es halt keine anderen Faktoren, die mir sagen Web with Google oder Yahoo oder DuckDuckGo. Es ist halt immer Bing. Genau, und da werden halt am Anfang bei den generischen Sachen zuerst immer die Snippets ausgelesen. Also ne, diese die kurzen Descriptions, die man halt so sieht, die werden halt immer als Grundlage genommen. Und da sieht man auch schon im Thinking-Modus, dass dann die Maschine selber im Hintergrund überlegt, ist es eine trustworthy Seite? Also er erkennt sofort, ob es nur eine Blog-Seite ist, die vielleicht ein bisschen scammy ist, oder ist es halt wirklich eine Brand, Nike, wenn wir jetzt bei Laufschuhen bleiben, der man trauen kann, wo man halt auf jeden Fall weiter reinsteigen kann in die Seite und lesen kann. Und das Lesen an sich ist immer so, dass im Groben die ersten 5000 Zeichen gelesen werden. Also wirklich Zeichen, also A, B, C, nicht Wörter. Das ist auch ganz wichtig, weil da habe ich auch relativ häufig schon Anfragen bekommen. 5000 Wörter für einen Content-Piece ist doch extrem lang. Ja, aber ich meine halt wirklich die Buchstaben an sich. Auch Leerzeichen übrigens. Leerzeichen sind halt auch nichts anderes als Zeichen. Was hier interessant ist, ist, dass tatsächlich, wenn was gelesen wird, die Navigation mitgelesen wird. Also das reine HTML im Hintergrund. Das heißt, je größer eine Navigation ist oder je aufgeblähter eine Navigation ist, umso weniger kann von dem Content selber gelesen werden. Ist jetzt auch keine Anleitung fürs Cloaking, sprich also bestimmten Maschinen zu verbieten, Navigation zu lesen. Das würde ich auch vermeiden, aber wir kennen es aus dem SEO, eine riesengroße Navigation ist meistens auch nicht so hilfreich, sondern man sollte schon gucken, dass man eine Navigation so aufbaut, dass sie halt wirklich einen Nutzen hat. Und genau, das ist halt so eine der größeren Findings, je mehr Navigationspunkte man hat, umso weniger wird vom Content gelesen, was auch dazu führt, dass eine Maschine, wenn sie halt zu wenig von dem Hauptcontent sozusagen gelesen hat, auch keine weiteren Fragen hat. Also das ist dieses Command Find, und zwar wird halt, sobald ein Text gelesen wird, überlegt die Maschine, okay, ich habe jetzt irgendwas zum Thema Laufschuhen gefunden und jetzt suche ich nochmal nach breite Füße. Und wenn halt in einem ersten Abschnitt nicht zu wenig Informationen vorhanden gewesen sind, dann kann es auch sein, dass das LLM sagt, ich springe jetzt hier raus, ich lese mir ein neues Content-Piece durch, oder es gab schon Indizien, zum Beispiel Laufschuhe für bestimmte Schuhformen oder Fußformen so rum, und dann wird halt einfach nur eine Steuerung F-Suche getriggert. Also so wie wir es auch kennen, wenn wir einen großen Artikel haben und wir suchen nach einem Begriff, genau das macht das LLM auch im Hintergrund. Und so werden halt die Informationen ein bisschen gelesen.
Spannend. Also Jonas, ich weiß, du hast schon eine Frage zur Navigation, deswegen nehme ich sie jetzt nicht vorweg, aber was heißt praktisch, wenn wir jetzt mal die Navigation gleich erstmal ansprechen, aber was heißt das jetzt für den Content an sich, wenn du sagst, ne, da werden jetzt die ersten, sagen wir mal, roundabout 5000 Zeichen hergenommen und dann verarbeitet und natürlich auch dann im LLM ausgegeben und so weiter. Was konkret heißt das für dich jetzt, für den Bereich Content-Optimierung, speziell jetzt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt den Content für LLMs, die Readability und so weiter optimieren. Was sind denn so deine zwei, drei Kernschlüsse, die du rausziehst aus deinen Findings?
Das ist tatsächlich etwas, was wir ganz, ganz früh mal bei Raisin gemacht haben. Und zwar geht es darum, dass man eigentlich am Anfang das Content-Piece kurz beschreiben sollte, worum es eigentlich geht. Also damals, als wir es eingefügt haben vor, ich glaube, das sind jetzt mittlerweile schon 6 Jahre, war das so das neue Ding, dass man halt so eine Zusammenfassung oben an seinem Artikel draufpackt. Jetzt sieht man es eigentlich gefühlt überall, aber es ist genau das Wichtigste. Man sollte halt genau am Anfang schon schreiben, kurz gefasst, man sieht ja mal diese Formulierung, kurz zusammengefasst, in Kürze erklärt und dann halt quasi ein Paragraphen, worum geht es jetzt eigentlich im Nachfolgenden. Dann halt ein Table of Content, der wird halt auch natürlich gelesen. Also je schöner es strukturiert ist, desto besser weiß ein LLM auch, das sind so die Punkte, die jetzt im nächsten angesprochen werden. Und dann halt einfach, ich meine, wir kennen es ja schon, dass ich sage ja auch nichts Neues, immer diese gute Paragraphen entwerfen, die halt auch das Thema wirklich zusammenfassen. Also das, was jeder SEO zu einem Content-Team sagt, bitte klar und deutlich formulieren, so wie ihr es auch schreiben würdet, aber versucht das thematisch ein bisschen aufzubauen. Und das ist auch so eine Grundregel, die alle Domains, die eine gute Sichtbarkeit in LLMs haben, die haben auch genau das schon vor 10 Jahren gemacht. Also es ist ja nichts Neues, was wir jetzt immer sagen, dass man Content so aufbauen sollte. Man sieht es einfach nur im Prinzip, dass das, was SEOs immer wieder gesagt haben, gerade zum Content-Team, auch wirklich richtig ist, weil auch LLMs genau das Content so lesen, wie wir als SEOs das halt auch immer vorgegeben haben. Ne? Schön aufgeschrieben, nicht so viele Keywords. Das sind so Sachen natürlich, die ich jetzt vielleicht nicht mehr erwähnen sollte, aber kein Keyword-Stuffing und so weiter. Aber halt, dass man, wenn man halt über Breite oder über Laufschuhe redet, zum Beispiel auch Fußformen reinnimmt oder verschiedene Arten von Laufen.
Untergründe und sowas. Ja.
Genau, Untergründe. Also sowas sollte wahrscheinlich in so einem Text drinstehen.
Jonas, ganz kurz.
Ja, mach du.
Ja, weil das ist ein guter Punkt, weil das habe ich auch so aus den Sachen, die der Olaf Kopp, hier kleiner Shoutout an Olaf Kopp, auch immer wieder veröffentlicht hat, nämlich diese sogenannten auch Kookurrenzen. Ne? Welche Begriffe, welche Entitäten kommen immer miteinander in Verbindung vor in Textdokumenten, im Textkorpus, sagt man ja auch dazu. Das heißt also, ne, bei Laufschuhen sind es jetzt die Untergründe. Ist es jetzt ein Trailrunning-Schuh? Ne? Also sind das jetzt wirklich so für verschiedenste Untergründe, für Asphalt, für Wald und so weiter, ne? Dass man auch da sagt, wenn man schon von Laufschuhen für verschiedenste Fußformen oder für breite Füße, ne, dass man dann auch sagt, okay, für welchen Untergrund eignet sich der Laufschuh, ne? Wenn man da breite Füße hat, kann man damit dann auch im Wald laufen oder sollte man damit eher nur auf dem Asphalt laufen? Gibt es dann andere Schuhe, die eher für verschiedenste Untergründe geeignet sind und so weiter, ne? Dass man halt guckt, dass man Content so aufbaut, dass die Entitäten, die miteinander auch eng in Verbindung stehen, dann dementsprechend aber auch in dem Content dann mit vorkommen, ne? Um einfach die Relevanz zu optimieren, oder?
Genau, genau. Also was man auf jeden Fall vermeiden sollte, und das weiß natürlich auch dann wiederum jeder SEO, nicht zu versuchen, jetzt jeden Artikel, der irgendwie mit Schuhform zu tun, irgendwas zu tun hat, alles in einen Artikel zu packen, weil das Beste ist, was für ein Element das Beste ist. Man sollte schon noch gucken, wie sieht eigentlich das Targeting aus? Funktioniert das eigentlich, wenn ich über bestimmte Schuhformen schreibe, oder gibt es da halt wirklich einzelne URLs, die fürs Ranking besser sind in Google? Das sollte man nach wie vor natürlich immer noch im Hinterkopf behalten. Aber natürlich, wie du gesagt hast, diese Entitäten immer zusammenzufassen. Mal hier schaut dann Olaf, er erklärt es ja wirklich genial. Genauso sollte man eigentlich auch Content aufbauen.
Wenn wir mal... So. Ich stelle jetzt mal die E-Commerce-Frage, weil Yannick sie noch nicht gestellt hat. Also einmal kurz zur Info für alle Hörer. Diese 5.000 bis 6.000 Zeichen entsprechen ungefähr, wenn ich das richtig gegoogelt habe, 700 bis 900 Wörtern. Weil viele können mit Wörtern deutlich mehr anfangen. Deshalb wollte ich das einmal kurz noch übersetzen. Ich musste nämlich selber auch nachgucken. Weil 5.000 klingt so viel, aber wenn man das dann auf Wörter umbricht, ist ganz schön wenig.
Ja.
Vor allem, wenn man im Content-Bereich geboren ist, wie es bei mir der Teil ist. Wie ist es denn jetzt im E-Commerce-Bereich, wo wir beispielsweise Kategorieseiten haben, wo klassischerweise unterhalb der ganzen Produkte, die auf dieser Kategorie sind, da dann nochmal hoffentlich hilfreiche Texte erscheinen. Wenn wir dann oben das Menü haben, im E-Commerce-Bereich gerne ein Megamenü, ich denke auch nicht, dass dein Rat ist zu sagen, Megamenü nehmen wir jetzt weg, nur damit wir bei Deep Research eine Option haben, weil das wäre ein komischer Tipp, finde ich.
Genau.
Aber wenn wir das nehmen und dann nehmen wir die Produkte, wo wir einen Produktnamen haben, wo wir vielleicht eine Description haben, vielleicht noch eine Kategorie und einen Preis, da haben wir Wörter, Wörter, Wörter ohne Ende. Sieht dann Deep Research gar nicht, was da auf diesen Kategorieseiten unten drunter geschrieben ist?
Kurz zusammengefasst, je mehr Wörter in der Navigation sind, ja. Also je mehr, mehr Wörter du in der Navigation hast, kann sein, dass dann vielleicht nur noch der erste Satz deines Contents zu lesen ist.
Also könnte eine Lösung, sorry, wenn ich unterbreche, David, könnte eine Lösung sein, dass ich unter der H1 auf den Kategorieseiten, ist halt die Frage, wie relevant Kategorieseiten generell speziell im Bereich Geo und LLM sind, aber wäre eine Maßnahme, dass man sagt, okay, dann fokussieren wir uns vielleicht auf so einen kurzen Teaser-Text, den man ja manchmal bei Kategorien hat unter der H1, und dann da nochmal ein bisschen Keyword-rich, aber nicht überoptimiert, da nochmal so einen kurzen Teaser-Text reinpackt, was genau für eine Kategorie das jetzt hier aktuell ist auf dieser URL? Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, das würde definitiv helfen, aber du hast gerade genau einen guten Punkt gesagt. Ich sehe oder ich habe selten in meinen Testings wirklich Kategorie-Seiten gesehen. Also ich glaube, jetzt zu sagen, wir gehen an unsere Kategorie-Seiten ran und bauen diese um, wird wahrscheinlich für die meisten Hörer wird es gar keinen Effekt haben, weil man wird einfach am Ende des Tages gar nichts erkennen. Gerade halt Deep Research, wie gesagt, ist halt auch eines der wenigen Sachen, die halt genutzt werden. Was aber interessanter ist, es gab halt auf meiner Studie, haben Leute natürlich angefangen zu testen, basierend auf meiner Studie, und haben schon festgestellt, dass wenn sie quasi ein Megamenü runter reduziert haben, und ich will jetzt keine Anweisung geben, ne, Cloaking und so weiter, aber jeder, der sein Menü sich mal angeschaut hat, findet vielleicht doch Punkte, die man rausnehmen könnte, oder man kann ja auch so bestimmte Pfade so umbauen, dass die Navigation manchmal ein bisschen anders aussieht. Jedenfalls die Testings, wo das gemacht wurde, also das Mega-Menü zu reduzieren, hat auch dazu geführt, dass mehr Traffic von ChatGPT gekommen ist, weil wahrscheinlich mehr gelesen werden konnte auf den Content-Seiten selber. Also da sieht man schon eine Korrelation. Ich kann leider nicht die Namen und die Domains nennen, das ist noch für mich vertraulich gewesen. Aber die Testings zeigen, es funktioniert schon. Aber nochmal hier als Hintergrundinformation, immer wirklich darauf achten, was man da gerade macht oder was man da genau optimieren will. Weil es ist am Ende des Tages immer noch so, dass der größte Share wahrscheinlich von Google selber kommt und nicht von ChatGPT. Also wenn wir hier von einem Share von 0,2% reden, der halt auf ChatGPT runterzubrechen ist, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass man seine komplette Navigation anpassen sollte und überall Content überarbeiten sollte, nur um von 0,2 auf 0,5% Share in seinen Traffic zu kommen und dann im schlimmsten Fall noch seine Rankings zerschießt und das bisschen Organic Traffic, das man dann noch hat, komplett quasi vor die Hunde geht.
Und das finde ich gut und ich finde es auch gut, dass du das so offen und ehrlich ansprichst, dass man auch sagt, hey, man muss halt immer gucken, ne, wie ist die Relevanz aktuell von LLMs im Vergleich zu beispielsweise Google als klassische Suchmaschine. Zum Beispiel auch Kunden von mir oder ein Kunde im Speziellen, der macht halt, keine Ahnung, pro Jahr über 600.000, 700.000 Euro Umsatz nur mit Organic Search, ne? Und da wirklich fast nur Google, wenn man so ein bisschen DuckDuckGo und Ecosia und so nochmal außen vor lässt, aber wirklich, also normalerweise, ne, Google dann als primäre Suchmaschine im organischen Bereich. Und da wäre es halt vielleicht nicht unbedingt das aller sinnvollste zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt voll auf die Optimierung deines Menüs und deiner Struktur für beispielsweise ChatGPT als mehr oder weniger Primärquelle dann auch im Bereich Shopping, würde ich sagen, bei LLMs. Und da finde ich auch der Hinweis sehr, sehr gut und auch schön, dass du das so nochmal direkt sagst, dass man sagt, okay, wir können natürlich ein Stück weit optimieren und das macht auch meistens dann im SEO ja natürlich auch Sinn, wenn man vielleicht das Menü so ein bisschen entschlackt. Das ist auch immer über einen Ansatzpunkt in vielen Online-Shops. Aber dass man halt sagt, man muss da schon genau gucken und sich genau Gedanken machen, ist das wirklich was, was das Menü an sich auch besser macht? Oder verschlimmbessern wir jetzt eher was, weil das Menü eigentlich schon recht ordentlich ist, um halt jetzt nicht zu sagen, okay, dann haben wir halt, keine Ahnung, im Monat vielleicht 2.000, 3.000, 5.000 Euro mehr Umsatz über ChatGPT oder übers Shopping bei ChatGPT, aber machen uns vielleicht, wie du sagst, die Rankings oder so kaputt, die immer noch für Umsatz sorgen. Ne? Ist ja nach wie vor, muss man dann auch offen ehrlich dazu sagen. Deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal den Hinweis gibst.
Ja, genau. Und das sind dann quasi dann, also die drei Haupt Punkte meiner Analyse waren dann am Ende des Tages auch die Readability, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass interne Verlinkungen auch angesteuert werden. Das habe ich auch in den Daten sehen können. Das waren halt wirklich URLs, die nirgendwo in der Search vorgekommen sind, die aber in einem Content-Piece gewesen sind, die dann halt direkt angesteuert worden sind, um weitere Informationen zu erhalten. Also auch hier interne Verlinkungen nach wie vor super wichtig und können halt von LLMs, jedenfalls von ChatGPT, gelesen werden. Und eine Art von, wenn man so möchte, Click-Through-Rate. Also ich habe mir wirklich mal angeschaut, die Position der einzelnen URLs, weil ich das immer sehe, oder man sieht das halt in den Daten, Position 1 bis 10 oder 5, wie ich es eben angesprochen habe. Und dort habe ich halt auch gesehen, dass es sehr, sehr stark korreliert mit dem, was wir aus dem SEO-Bereich eh schon kennen, dass Position 1 zu 28% halt angesteuert wird. Das heißt, sobald man auf der ersten Position steht, ist man primär auch der Informationslieferant. Und ab Position 5 wird es dann schon wirklich wabbelig, auch in den Daten, weil es meistens gar nicht angeklickt wird. Es erscheint zwar, wird vielleicht irgendwo mitgelesen, vielleicht wird es sogar noch eine zitierte Quelle hier und dort, aber die Hauptinformationen kommen wirklich meistens von Position 1 und 2.
Krass. Krass. Ein kurzer Einschub hier, und zwar, das passt nämlich jetzt ganz gut, ein kleiner Pitch, nämlich für unseren Search Effect Geo Day. Weiß ich, David, hast du vielleicht schon auf LinkedIn mitbekommen. Jonas und ich gehen jetzt das erste Mal offline mit unserem Podcast und machen den ersten offiziellen Search Effect Geo Day in Stuttgart am 24. September diesen Jahres. Das ist ein Donnerstag und da werden wir in einem Ganztages-Workshop alles rund um E-Commerce, Geo für Online-Shops sprechen. Von wie kommt man zu einem recht sinnvollen Prompt-Set? Wie baue ich das Prompt-Set auf? Wie track ich das Ganze? Welche Hebel sind somit die größten, die man wo wir aktuell davon wissen? Ne, das ändert sich ja auch gefühlt jedes Jahr fast jeden Monat. Aber die größten Hebel, von denen wir aktuell wissen, ne, rund um Produktseiten, Product-Feeds und Co., Agentic Commerce könnte man ja auch sagen. All das werden wir in einem Tag mit dir, lieber Zuhörer, zusammen durchgehen, wenn du Bock hast. Und rund um E-Commerce, ne, das ist der komplette Tag, bezieht sich auf Geo für Online-Shops. Und wir haben für alles gesorgt. Also von Frühstück, ganzen Tag, Getränke, Kaffee, Softdrinks, alles, was man so mitnehmen kann an einem Tag, haben wir dabei. Ein cooles Lunch werden wir serviert bekommen. Das Ganze findet im Memox in Stuttgart statt, ist 5 Minuten vom Hauptbahnhof weg, in bester Lage. Also hier nochmal an der Stelle, wenn du da Bock drauf hast, geh auf jeden Fall auf search-effekt.de slash geo-day oder klick auf den Link in den Shownotes, da haben wir alles für dich verlinkt und da findest du alle Infos dazu. Die Zahl ist auf 15 Plätze beschränkt. Warum? Weil wir einfach uns genug Zeit nehmen wollen für jeden Einzelnen und Tipps geben wollen. Es ist maximal hands-on. Es wird jetzt kein Vortrag, der 5 Stunden geht, wo wir da dir die Theorie vorbrabbeln. Ne? Da gibt es genug andere Online-Ressourcen, wo du da alles Mögliche durchlesen kannst. Wir wollen mit dir wirklich konkret die Praxis durchgehen, alles zeigen rund um die Optimierung für Online-Shops. Das Ganze wird zum Pilotpreis jetzt angeboten, weil es das allererste Geo-Day ist, für 690 Euro. Das ist der Preis, der jetzt bei dem ersten Event relevant ist. Der wird vermutlich deutlich steigen in Zukunft. Na, das ist jetzt der erste Geo-Day. Wir müssen mal gucken, ob wir den dann auch in Zukunft so aufbauen oder ob wir da nochmal was optimieren. Aber der erste Geo-Day ist der Bestpreis Geo-Day und alles zu finden auf der Landingpage search-effekt.de/geo-day. Und ne, David, wenn du Leute kennst, die da Bock drauf haben, gerne weitergeben.
Mach ich gerne.
So, jetzt kommen wir aber zurück zum Fachlichen.
Genau, zurück zum Fachlichen. Und ich würde dann nochmal drauf eingehen, weil wir da vorhin schon drüber gesprochen haben. Du hast jetzt ja Bing immer genannt, dass bei deinem Research rauskam, dass da immer mit Bing gesucht wurde. Was steckt denn da
dahinter? Was ist Bing?
Also, irgendwie so eine alte Suchmaschine, die kein Mensch genutzt hat bis vor ein paar Monaten. Ja, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit den ganzen Formulierungen. Also ich bin auch gerade selber, glaube ich, ein bisschen schuld an der ganzen Thematik. Also vielleicht mal für die Hörer zusammengefasst. Gerade aktuell schwirrt es ein bisschen rum, dass ChatGPT primär Bing nutzen soll. Warum? Man hat in den Daten herausgefunden, dass es einen neuen Parameter gibt, Result Sources. Und da hat man ganz viele Begriffe gefunden, also Bright, Oxylab, Labrador, sagt niemandem was, aber sobald natürlich Bing drin steht, rasten halt alle auf LinkedIn aus und sagen, okay, die neue Suchmaschine ist Bing und wir müssen alles darauf optimieren. Stimmt so ja im Prinzip auch nicht. Also Deep Research hat diesen Parameter Web with Bing drinstehen, ja. Ich kann aber auch nicht sagen, ob das jetzt quasi nur etwas ist, weil es halt eine Kooperation mit Microsoft gibt. Deswegen steht da irgendwie im Hintergrund noch Bing und alles andere wird einem nicht gezeigt. Weil auch hier wäre es vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, alles, was im Code steht, ist auch ganz genau das, was man halt erhält. Auch hier muss man natürlich auch sagen, ich finde es sehr, sehr faszinierend, was man alles in diesen Codes lesen kann. Manchmal frage ich mich, ob es absichtlich ist oder ob es purer Zufall ist, was man alles drin stehen hat. Aber zurück zu den Result Sources. Bing ist eine von jetzt insgesamt dann 5 Sources, die wir halt stehen haben. Heißt auch noch lange nicht, dass es alle sind, aber es ist eines von den Sources.
Und es ist im Prinzip, wenn ich da rein darf, die einzige, die einen Namen hat, den wir kennen. Die anderen klingen sowieso wie irgendwelche Codenames für andere Firmen, die vielleicht nicht genannt werden sollen im Source Code.
Ja, also die sind aber tatsächlich auch schon bekannt. Das sind alles nur Proxy-Anbieter. Also Bright, Oxylab, Labrador machen halt nichts anderes als teilweise auch Google zu scrapen und die Informationen da zu bieten. Also auch hier, was man halt weiß oder was wir halt wissen, Google hat ja versucht in den letzten Monaten vehement dafür zu sorgen, dass LLMs sie nicht mehr so einfach scrapen können. Parameter sind verschwunden, die Möglichkeiten sind jetzt nicht mehr so vorhanden, alles ist teurer geworden. Aber es gibt halt immer noch Proxys, die damit arbeiten. Und ich glaube, das Beste, wie man das eher angehen sollte, ist, was, ich glaube, Brent Fishkin war es, der gesagt hat, search everywhere. Und das ist auch immer das, was ich versuche, jedem zu erklären. Es geht gar nicht darum, welche Suchmaschine primär genutzt wird. Ja, natürlich, ne, ChatGPT hat so ein bisschen Bing. Es gibt auch die Sache, dass Claude halt mehr Brave nutzt. Aber trotzdem nutzen sie halt auch Proxys und finden ihre Informationen halt überall. Also wir sehen ja auch, wenn wir uns dann halt mal die Quellen anschauen von Prompts, dass wir von Instagram bis Trustpilot überall Quellen finden. Also dieses Search Everywhere, überall, wo Informationen im Internet über einen stehen, die halt irgendwie indexiert sind in einer Suchmaschine, können halt gelesen werden. Und Bing, wie du gesagt hast, ist halt die einzige Brand, die man halt kennt. Deswegen jetzt alle versuchen, vehement auf Bing gut zu ranken. Finde ich immer sehr interessant. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird. aber ja, deswegen, also klar, wie gesagt, Bing steht drin und ist halt auch, ich meine, Bing hat auch den eigenen, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal von denen, die Search-Konsole.
Ah ja, die Bing
Webmaster-Tools.
Webmaster, ja genau. Da hat, da hat man auch sehr, sehr viele Daten. Jetzt gerade mit Blick auf AI-Performance, was auch super gut ist. Ne? Also Google, schaut dann an euch, macht das auch mal bitte für die Search-Konsole, wäre super.
Und macht es vielleicht noch besser als Bing. Gebt uns nicht nur die, die grundlegenden Queries, die dahinter stehen, sondern wirklich das Prompting, bitte.
Das wär super.
Boah, aber das ist fast unmöglich.
Das wird nichts.
Eine von vielen Quellen. Also am besten überall alles optimieren, immer schön auf die SEOs hören, dann wird es auch was.
Genau so. ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil ich glaube, bei dem Thema könnten wir jetzt noch sehr, sehr lange weiter in verschiedenste Ecken reingehen. Aber wir wollen ja auch noch über dieses Thema der Query-Fanouts sprechen. Mhm. Deshalb, ich würde mal sagen, wir springen darüber. Wir haben ja schon vorher gesagt, wir müssen dich wahrscheinlich eh nochmal einladen, mindestens einmal, dass wir durch diese
ganzen. Oder drei, viermal.
Dass wir durch diese ganzen Daten und daraus abzuleitende Maßnahmen durchkommen. Einfach nochmal kurz, um das so zusammenzufassen. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wie du auch gesagt hast, David, dass wir nicht jetzt einzelne Maßnahmen vornehmen, um bei so speziellen Use Cases wie Deep Research in ChatGPT zu erscheinen und damit irgendwas kaputt machen. Sei das Rankings in klassischen Suchmaschinen, sei das eine UX-Entscheidung. Wir wollen am Ende, das sagen Yannick und ich hier im Podcast ja auch immer, wir müssen diese ganzen Disziplinen zusammenbringen. Wir wollen nicht gucken, dass wir für einen Kanal ganz krass sind, sondern wir wollen überall die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir überall sind. Und wenn wir überall sind, dann werden LLMs uns auch mögen und nennen, weil die uns überall finden. Und das ändern wir nicht, indem wir einen Menüpunkt rausschmeißen, der eigentlich wichtig war, damit noch ein Satz mehr irgendwie gecrawlt werden kann. Das sind so feine Sachen, die super spannend sind, damit wir verstehen, was passiert, damit wir verstehen grundlegend, was wir für Maßnahmen auf unserer Seite oder welche Auswirkungen Maßnahmen auf unserer Seite haben. Aber wir sollten jetzt nicht anfangen, so fein zu tunen. Wir müssen meistens auch eher auf die großen Parameter gucken, die wir anfassen können. Es gibt nämlich sehr, sehr häufig den Fall, das kenne ich auch von meinen Solopreneur-Kunden, die kommen dann an mit so Details wie: Ich weiß, die Description-Tags werden von Google oft umgeschrieben, aber ich fange jetzt trotzdem mal an, bei meinen 743 Beiträgen, die ich habe, nachträglich nochmal zu optimieren. Da sage ich, nee, mach mal nicht. Hast du nicht vielleicht ein wichtigeres To-Do, das eine Auswirkung auf Online-Sichtbarkeit hat, wie, das kann ja alles sein, von neuem Content, Content überarbeiten, Digital PR machen, sich um Backlinks kümmern, sich um Gastartikel kümmern, in Podcasts von anderen auftreten, mein Social-Media-Profil ausführlich starten und regelmäßig pflegen. Das sind alles Sachen, die in die Online-Sichtbarkeit reinspielen und damit auch in SEO, ins Geo, in LLMs. Also fokussiert euch, liebe Zuhörer, nicht auf die kleinen Details. Nutzt so krasse Infos, wie wir heute hier kriegen, um zu verstehen, was passiert. Aber jetzt nicht, um für Deep Research, für die zwei Leute, die das dann nutzen und im Kundenstamm irgendwie zu optimieren. Ich glaube, das macht wenig Sinn. So, aber rüber zu den Query-Fanouts. Kannst du, David, du bist ja der Obernerd hier. Yannick ist auch ziemlich nerdig. Ich auch, ja, aber wenn wir ein Ranking haben, glaube ich, bist du oben, David. Ich stelle dich da jetzt einfach mal hin. Kannst du das aber mal kurz für alle erklären?
Aber es ist keine Beleidigung, ne? Das war also.
Also seit Big Bang Theory ist Nerd, glaube ich, keine Beleidigung mehr, ne?
Eben.
Kannst du mal alle abholen, für die, die noch nicht ganz wissen, was diese Query-Fanouts eigentlich sind? Was bedeutet das in Wörtern, die jeder versteht?
Also jedes LLM, wenn es eine Anfrage bekommt, ne, was sind jetzt die besten Laufschuhe, macht einen Schritt am Anfang. Und zwar einmal überlegen, habe ich genug Trainingsdaten, um diese Frage sofort zu beantworten, dann kriegst du halt auch sofort eine Antwort. Oder brauche ich Informationen? Dann wird meistens eine Websearch getriggert und wir haben es ja gerade ein bisschen beschrieben, und dann geht es halt in Suchmaschinen rein und man sucht halt nach bestimmten Sachen. Wenn eine Websearch aktiviert wird, muss das LLM natürlich nach irgendwas suchen, oder das Tool muss nach irgendwas suchen. Und das sind am Ende des Tages Suchbegriffe. Wir nennen es jetzt Fanouts, man kann es auch ganz normal Keywords nennen, was auch immer einem so gefällt. Die werden dann halt in besagten Suchmaschinen, wir wissen es halt nicht ganz genau, aber sie werden halt dann gestreut, um dann halt Ergebnisse zu bekommen. Die klassischen wahrscheinlich Top 10 Rankings oder noch mehr, um dann diese Informationen zu lesen und die dann als Antwort rüber zu speien. Und diese Fanouts sind aber nicht, ich würde mal jetzt behaupten, sind jetzt nicht nur diese normalen Suchanfragen, die man selber hat, sondern sind halt, die haben halt ein gewisses Pattern. Also man findet sowas wie eine Jahreszahl sehr, sehr oft da drin. Also sagen wir mal, ich suche jetzt nach Laufschuhen für einen waldigen Untergrund. Und dann werde ich wahrscheinlich immer so was drinstehen haben wie Laufschuhe 2026 Review Waldlaufen. Zum Beispiel irgendwas was. Es ist kein Begriff, auf den jemals irgendwie ein SEO kommen würde. Und auch hier vielleicht mal die Zuhörer, es ist auch nichts, worauf ich jetzt optimieren würde. Also es ist ja nichts, was jemand sucht. Und auch hier wieder nur etwas zu optimieren, damit die Suchmaschine es findet, ist halt gar nicht so das, was man machen muss. Weil wenn man sich mal diese Begriffe anschaut, sind es auch wieder Entitäten oder ein paar Patterns, die zusammengefasst werden. Also wenn eine Jahreszeit drin vorkommt, heißt es eigentlich nichts anderes als, habt immer fresh Content. Also guckt, dass euer Content immer aktuell ist. Wenn es um Reviews geht, dann ist man selber sowieso meistens schon raus, weil dann geht es halt um andere Leute, die über einen schreiben. Und das ist auch das, was man halt in den ganzen Tools halt mittlerweile als Metrik hat. Ne? Wir haben Brand Visibility und Citation. Brand Visibility, wie oft werde ich genannt in einer Antwort? Und Citation ist halt, welche Quellen werden eigentlich genutzt? Und genau da geht es halt geht's auch in die Richtung rein. Und Fanouts, jetzt um auf Fanouts reinzugehen, die haben bestimmte Muster. Und das habe ich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen ausführlicher mal formuliert. Und zwar, was wir uns immer anschauen, wie ich eben gesagt habe, sind die Metriken Brand Visibility und Citation. Wenn die schwanken, gehen wir immer stark davon aus, okay, ein Competitor muss halt irgendwas an seinem Content gemacht haben oder irgendwo muss eine Digital-PR-Kampagne richtig steil gegangen sein und deswegen gibt es auf einmal mehr Quellen. Es kann aber auch sein, dass die Fanouts sich komplett geändert haben. Und das sehen wir auch tatsächlich. Und zwar gab es den ersten krassen Fund um den Mai herum, wo wir feststellen konnten, dass plötzlich Reddit super oft als Begriff in jedem Fanout erschienen ist. Also aus Laufschuhe 2026 Review ist Laufschuhe 2026 Review Reddit geworden. Einfach nur, weil das System, oder vielleicht war es auch ein Testing, ich sitze ja nicht bei OpenAI drin und weiß halt nicht, wie die darauf kommen, aber wahrscheinlich, weil man halt mehr User-Generated Content irgendwie triggern wollte und man festgestellt hat, dass man so viel Spam drumherum bekommt, dass man einfach mal getestet hat,
was man auf Reddit ja nicht bekommt.
Nein, überhaupt nicht. Aber deswegen hat man wahrscheinlich getestet, was passiert denn, wenn wir Reddit jetzt einfach mal einfügen. Werden die Quellen besser? Werden die Antworten besser? Fun Fact, das war jetzt ungefähr, ich glaube, das lief einen Monat. Nach einem Monat ist das halt wieder verschwunden. Also der Reddit-Suffix, wenn man so möchte, in den Fanouts war wieder weg. In der Phase haben wir auch gesehen in unseren Daten, dass es einen Peak gab von Reddit-Citation Retrievals. Also mehr Reddit-Seiten wurden tatsächlich natürlich auch genutzt. Ist ja klar, wenn Reddit in den Fanouts drinsteht. Und danach ist es halt wieder weniger geworden. Also es ist auf einem neuen Niveau angekommen, aber um es auch hier zu sagen, also Reddit ist jetzt nicht die Hauptquelle. Wenn man in Reddit gut dasteht, dann steht man in den LLMs immer ganz gut. Da hat auch mein Kollege Meta eine ganz gute Studie drüber gemacht, dass viele Texte oder viele Reddit-Foren auch teilweise einfach übersetzt werden. Das heißt, es ist schon gut, wenn man hier Reddit Deutschland irgendwie versucht zu optimieren, aber die Hauptquellen sind halt englischsprachige Foren auf Reddit, die einfach nur übersetzt werden. Also dann hat man auch eh nichts davon gewonnen und die 1.000 Euro kann man dann vielleicht in andere Kampagnen reinstecken. Aber ja genau, die Fanouts, da sehen wir halt bestimmte Muster. Und jetzt das Spannendste ist, wir haben Begriffe wie official oder offiziell. Also das ist halt ein ganz anderer Begriff, natürlich wie Reddit. Und auch super spannend, weil wir hier sehen, dass dieser Begriff tatsächlich in alle Sprachen übersetzt wird. Also Reddit ist halt ein Begriff, deswegen ist in allen Sprachen das Gleiche. Aber aus official wird offiziell und you name it in anderen Sprachen sozusagen. Und da ist es ganz klar wahrscheinlich, dass versucht wird, immer die offiziellen Seiten halt wieder anzupingen. Also während man mit Reddit versucht hat, User-Generated Content irgendwie mehr reinzukriegen, ist es jetzt wieder der Fokus, okay, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns wirklich primär auf die Seiten fokussieren, die diesen Inhalt geben sollten. Ne? Laufschuhe, offiziell Nike oder sowas in der Art. Ich will nur Nike-Resultate sehen. Aktuell hält der Peak noch, also ich vermute mal, in 1-2 Wochen sollte er auch runtergehen. Dann wird man wahrscheinlich wieder neue Begriffe sehen. Das Spannendste ist jetzt auch hier, ChatGPT Luna. Luna ist ja das neue System von OpenAI, das jetzt demnächst rauskommt, oder das neue Modell. Also ChatGPT 5.6, wenn man so möchte. Und da sieht es ganz, ganz anders aus. Also Luna hat primär Side Operator in ihren Fanouts drin. Also Side Operator, vielleicht kennst du einen oder anderen noch. Ich gebe halt einfach Side, Doppelpunkt und eine Domain an. Und sehen Google wirklich nur diese Domain und alle URLs, die zu dieser Domain gehören. Und das macht halt jetzt gerade Luna vermehrt, um halt sich nur quasi diese Seiten anzuschauen und dann auf diese Seiten nochmal bestimmte Parameter anzuhängen, wie Pricing oder bestimmte andere Wörter, die halt in eurem Prompt angefragt worden sind. um auch hier wieder zu gucken, okay, wo kriege ich die besten Informationen? Ich glaube, genau das passt auch ganz gut zusammen. Man sieht halt gerade, wie über die Fanouts versucht wird, zu kontrollieren, welche Informationen gelesen werden. Das ist auch der einzige Weg, den LLMs gerade oder die ganzen Tools quasi im Prinzip haben, die Fanouts so zu optimieren, dass halt bestimmte Scammy- oder Spammy-Seiten nicht mehr vorhanden sind, weil sie ja selber keinen, also sie haben, oder man behauptet immer, es wird eine Suche nichts aufgebaut, aber diese Suche steckt ja noch total in den Kinderschuhen. Ich meine, Google ist halt super alt schon, die haben das Spiel durchgespielt.
Jahrzehnte, ja.
Die wissen halt, dass, wie das funktioniert. So ein OpenAI, die hatten noch letztes Jahr ihre Chat-Verläufe im Index, weil keiner von denen ihnen gesagt hat, dass man irgendwas aus dem Index vielleicht entnehmen sollte, also mal blocken sollte. Und das zeigt einem eigentlich ganz gut, dass die jetzt gerade noch in den Kinderschuhen stecken und gerade halt über Fanouts noch relativ viel geregelt wird.
Es kann natürlich auch gut sein, dass sie insbesondere durch so Site-Operator-Abfragen effizienter werden wollen, weil wir wissen ja alle, dass Kosten ein ganz großes Thema sind. Ja. Wir wissen alle, dass die ganzen Pläne, die wir zum Beispiel bei Cloud und sowas haben, subventioniert sind ohne Ende von der Firma dahinter, damit Leute es nutzen. Die müssen ja alle deutlich effizienter werden, weil die Stromkosten, die dafür entstehen und die Serverkosten und was auch immer da alles dranhängt, sind ja hoch. Und wenn die dann so Site-Operator mit reinnehmen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen, um halt nicht sehr allgemein nach Pricing für ein Tool zum Beispiel zu suchen und dann 7 verschiedene Reviews mit 3 verschiedenen Preisen zu finden, weil das eine Review ist älter, das andere ist neuer, sondern halt volle Lotte, ich will zum Anbieter und wissen, was geht da ab. Ne?
Genau, und deswegen ist es auch so wichtig, sich jetzt auch vermehrt mal mit den Fanouts auseinanderzusetzen und sich das auch mal anzuschauen, das Ganze mal zu tracken und zu analysieren. Um aufs Reddit-Beispiel zurückzukommen, es gab nämlich auch viele Kunden, oder ich kenne das noch damals aus KKP-Zeiten, genau, das war genau dieser Moment, wo ich ja gewechselt bin, wo viele gesagt haben, ja, Reddit ist bei uns jetzt gerade die Quelle, wir müssen jetzt alles in Reddit reinstecken, weil auf einmal wird als Quelle nur noch Reddit genutzt. Und das war ja wirklich nur, weil dieser Begriff in den Fanouts drin war. Und das zeigt einem, man sollte natürlich auf seine Brand Visibility achten, auf die Citations, die genutzt werden, aber halt auch auf die Fanouts und da gucken, was es für Trends gibt. Also ich würde nicht sofort auf irgendeinen Trend draufspringen, nur weil er für 2 Wochen da ist, ne, wie bei Reddit. Wie immer bei Trends abwarten. Ist es nur innerhalb von 4 Wochen ein Trend, dann geht er halt wieder runter, muss man halt gar nichts machen. Vielleicht sehen wir den nächstes Jahr um den gleichen Zeitpunkt schon wieder, dann haben wir sowas wie eine Seasonality. Jeden Mai wird aus irgendeinem Grund Reddit genutzt, vielleicht haben die da irgendeinen Deal und dann weiß man, okay, jeden Mai muss man irgendwie krasse Sachen auf Reddit posten, weil das wird irgendwie was bringen. Aber was ich halt kurz damit nur sagen will, ist halt, schaut euch auch wirklich mal die Fanouts halt an. Oder folgt uns oder folgt mir oder kommt zu Peak AI rüber, wenn ihr noch nicht bei uns Kunde seid, wo ihr euch ganz genau das anschauen könnt, wo ihr genau diese Patterns erkennen könnt. Und das ist ja, wenn man so runterbrechen will, was mein Job ist, es ist nichts anderes als Muster erkennen. Mein Job ist es halt, den ganzen Tag da zu sitzen und diese Patterns zu erkennen.
Du sagst jetzt ja auch, dass man die tracken soll, diese Query-Fanouts. Ich nehme mal an, du nutzt dafür Peak AI.
Genau. Genau,
willst du das mal kurz ein bisschen vorstellen? Weil das
wenig überraschend, oder?
Jetzt komisch, ja, wenn er einfach irgendein random Konkurrenzprodukt genannt hätte. So, nö. Aber stell doch mal unseren Hörern vor, was du damit auch machst und was man damit insgesamt machen kann.
Ja, klar, gerne. Also PGI, wir sind halt ein Tool-Anbieter. Wir spezialisieren uns halt gerade auf dieses Prompt-Tracking, aber in einem super großen Umfeld. Also mit uns kannst du halt Prompts tracken, du kannst dir aber auch anschauen, welche Brands quasi in diesen Antworten getriggert werden. Also das, was ich gesagt habe, die Brand Visibility, diese klassischen Sachen, die man halt so schon von diversen Tools kennt. Was man hierzu sagen kann, ist halt, wir sind eines der ersten Unternehmen oder Tools, die es so in dem europäischen Raum gab. Ich glaube, wir hatten vor 2 Jahren den schönen Effekt auf der OMR, wo halt alle nur Screenshots von unserem Tool genutzt haben, was halt dieser First-Mover-Effekt war, was super schön gewesen ist. Und wir entwickeln halt gerade gemeinsam mit dem Geo-Research-Team, wo ich halt auch mit drin bin, immer neue Features, die halt genau aus unseren Analysen herkommen. Also wenn wir was rausgefunden haben, versuchen wir es sofort ins Produkt mit einzuliefern. Und gerade auch sowas wie Fanouts werden dann gerade natürlich überarbeitet. Und genau, mit uns kann man sich von Ads, die geschaltet werden, die man sich anschauen kann, bis hin zu, wir haben ein Shopping-Feature vor kurzem herausgebracht, wo man sich ganz genau anschauen kann, welches Produkt wird in den Antworten am häufigsten genannt. Man kann seinen Produktkatalog einfach hochladen und sieht dann sofort seine Produktvisibility, wenn man so möchte. Und wie gesagt, wir bauen halt immer weiter das Tool halt aus, sind Europa weltweit eigentlich auch aktiv, haben diverse Kunden, haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 80 Personen im Unternehmen, sind auch in New York jetzt seit kurzem, haben dort ein Office und versuchen dann damit quasi weltweit als der Anbieter für Prompt-Tracking und Visibility da zu sein.
Mega. Wenn ich jetzt bei Peak bin und bin jetzt in eurem Backend, ne, und ja, will jetzt die Quellnotes analysieren, was wäre denn dein Tipp, wie sollte ich oder wie kann ich denn da am besten vorgehen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema habe? Sagen wir mal die Laufschuhe, ne, so die besten Laufschuhe für mich in 2026. Was wäre denn dein Tipp, um jetzt die Cray-Fanouts zu analysieren und dementsprechend besser zu verstehen, was denn bei so einer Anfrage, bei so einem Prompt passiert für meine Brand dann auch?
Was wir haben, ist halt auf der linken Seite in der Navigation habt ihr ganz genau auch den Bereich Prompt drinstehen. Das nennt sich dann Fanouts, das Feature. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja auch eine Tag-Logik. Das heißt, jeden Prompt, den man halt einstellt, den kann man mit Text versehen. Ich würde es auch immer so machen. Heißt, ihr habt verschiedene Produkte, die ihr halt quasi euch anschauen wollt mit euren Prompts, dann taggt die auch nach den Produkten. Nutzt auch die Kategorien, um es noch einfacher zu machen. Und genau das Feature hilft euch dann in den Fanouts. Denn wir können einmal die Fanouts pro Prompt runterbrechen, aber auch pro Kategorie. Also ich könnte mir anschauen, ich habe jetzt die Kategorie Laufschuhe, habe da 50 Prompts laufen und guck mir halt nur für die Kategorie alle Fanouts an und sehe dann halt gemessen an denen, was ist das Fanout, das am häufigsten genutzt wurde. Und ganz unten auf der Seite findet ihr dann halt auch noch Brands, die in diesen Fanouts erschienen sind. Da kann man halt auch noch ein bisschen runtergehen. Also Brands werden halt auch häufiger in Fanouts genannt tatsächlich. Gibt aber noch keine Korrelation zwischen Brand Injection, wie man so sagen würde, und das Resultat im Nachhinein. Also bedeutet, nur weil ihr als Brand in Fanout genannt werdet, steigt eure Wahrscheinlichkeit nicht, dass ihr in der Antwort öfters genannt werdet. Meistens ist es eher so, die Brand, die sowieso am häufigsten schon in der Antwort genannt wird, ist auch irgendwie in einem Fanout drin. Das ist eher so die Korrelation. Genau, aber da findet ihr halt die Fanouts, die am häufigsten da sind. Was wir gerade auch noch bearbeiten, beziehungsweise was auch noch kommen wird, ist halt, dass man so einen zeitlichen Faktor hat, dass man halt sieht, okay, welche Begriffe haben einen gewissen Peak und wann haben sie einen Peak, um genau das, was ich ja gerade ein bisschen paraphrasiert habe, besser einordnen zu können. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass alle Fanouts mit Reddit einen Peak hatten. Und das sind halt die Begriffe, die jetzt gerade anscheinend gut funktionieren. Da kann man einen Fokus drauf setzen. Und so würde ich auch sagen, so sollte man sich das Ganze auch anschauen. Man kann sich auch die ganzen Fanouts einmal runterladen, um dann zu gucken, okay, für meine Prompts, was sind halt die Begriffe, die am häufigsten genannt werden? Finde ich da irgendwie Cluster? Finde ich da irgendwie Themen, die immer sehr, sehr, immer wieder kommen, dieses Muster erkennen, was ich ja eben gesagt habe. Also darum geht es am Ende des Tages, Muster erkennen. Und das erste Muster, was wahrscheinlich jedem dann auffallen wird, ist, oh, da steht ja eine Jahreszahl, 2026. Dann wird es natürlich klar sein, okay, wir müssen aktuell sein. Wahrscheinlich wird es in den nächsten paar Monaten schon 2027 sein. Und dann sind es halt wieder andere Jahreszahlen. Aber genau, so würde ich das Ganze machen. Wenn man halt nicht das Glück hat, dass man eine riesen Datenbank im Hintergrund hat, wo man halt andere Abfragen starten
kann. Darf ich oder willst du?
Ja, ja, ja.
Wir haben beide, also wir können sagen, Yannick und ich sind im Hintergrund per WhatsApp in Kontakt. Wir müssen uns die ganze Zeit abstimmen, wer die nächste Frage stellt, weil wir haben beide noch 127.000 davon. Auf jeden Fall jetzt schon vielen, vielen Dank, David. Das ist eine fantastische Folge, macht super viel Spaß, super viel Input. Das wird wieder mal eine Folge, die wir beide selber anhören müssen, Yannick, was wir mit unseren eigenen ja nicht machen. Aber du hast ja vorhin was gesagt, was auch voll in die Kerbe schlägt, in der wir auch unterwegs sind. Wir sagen auch immer, nicht auf Trends aufspringen und schnell was umsetzen und dann eine komplette Strategie, die über Jahre oder Monate oder Wochen geplant ist, umwerfen. Was würdest du denn dann sagen, kann man aus diesen Erkenntnissen ableiten, wenn wir bei diesen Query-Fanouts teilweise eben so Sachen haben wie Reddit, die einfach mal hochpoppen, krass unterwegs sind und dann wieder verschwinden? Sowas wie 2026 oder eine Jahreszahl ist ja aber wahrscheinlich was Gleichbleibendes, oder? Was sind so die Erkenntnisse und Maßnahmen, wo du sagen würdest, das kann man daraus ableiten und da sollte man sich drum kümmern?
Also die, was am häufigsten immer wieder vorkommt, ist sowas wie Beste, Best, Reviews, Erfahrungen und die Jahreszahl. Also das sind sehr, sehr, also das sind die Begriffe, die am häufigsten vorkommen, wirklich. Das bedeutet halt, das auch, was wir so ein bisschen halt anhand der Daten halt sehen. Wenn man ein Produkt hat, kommt es immer auf die Reviews an. Also wer schreibt über mich? Wer schreibt über mein Produkt? Wie gut wird mein Produkt eigentlich beschrieben, um halt meine Visibility zu stärken, meine Brand Visibility? Also wenn ich halt einen Laufschuh anbiete, aber man kennt mich nicht, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich halt als Marke nicht genannt werde. Das ist quasi dieser Review-Effekt. Genauso wie halt wie Erfahrung. Jahreszahl ist natürlich auch klar. Wenn ich halt einen Laufschuh anbiete und das letzte Update war 2023, darf ich nicht wundern, wenn ich halt in der Suche, die halt 2026 anhängt, nicht gefunden werde. Also Aktualität ist halt auch da. Beste ist jetzt ein bisschen biased natürlich. Also was heißt Beste? Das hat man auch meistens in den Antworten, dass dann drin steht, ja, Beste kann ich so nicht definieren oder was für dich das Beste ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber es wird tatsächlich, wird halt immer nach Beste gesucht. Also es ist so ein bisschen so diese Schizophrenie von jedenfalls von ChatGPT, dass es dir sagt, man weiß nicht, was das Beste ist, aber man hat nach das Beste gesucht. Das sind aber die Hauptfaktoren sozusagen, die halt immer wieder gefunden werden. Diese Schwankungen, wenn wir Reddit drin sehen oder Official, das sind halt, was wir auch als SEOs kennen, sind so, würde ich sagen, Mini-Core-Updates, die einfach mal ab und zu passieren, die man auf dem Schirm haben sollte, gerade wenn man halt Schwankungen in seinen Daten sieht. Vielleicht gar nicht mehr so sehr in den Brand Visibilities, aber in den Cited Sources. Also wenn man da auf einmal sieht, dass irgendeine Source stark nach oben trendet, sollte man sich dann vielleicht erstmal die Fanouts anschauen, um zu gucken, okay, korreliert das miteinander? Sind da Begriffe plötzlich drin, die vorher nicht drin waren? Dann würde ich natürlich das Ganze erstmal abwarten. 4 Wochen ist aktuell das, was ich so sagen kann, weil Reddit genau 4 Wochen lang da war. Und wenn man dann darüber hinaus sieht, okay, dieser Begriff wird häufiger genutzt, dann kann man sagen, okay, man sollte darauf optimieren. Zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, wenn der Site Operator jetzt öfters genutzt wird von Luna und wir wissen halt noch gar nicht, ob das jetzt immer so sein wird oder aktuell nur. Es kann auch sein, dass es demnächst halt eine Default-Version wird und plötzlich wird das Site Operator gar nicht mehr genutzt. Und das ist nur die Startphase, womit halt OpenAI versucht, so viele Daten wie möglich gerade wieder zu sammeln, um sie in den Index reinzupacken. Das könnte auch natürlich eine Theorie sein. Und sobald das Ding dann halt als Default-Version da ist, ist der Site Operator wieder halt verschwunden. Aber wenn es beim Site Operator bleibt, heißt es halt nichts anderes als optimiert eure eigenen Seiten wieder oder
was es eher heißt, ne? Also bei dem Site-Operator-Beispiel habe ich jetzt gerade so gedacht, selbst wenn der wieder verschwinden würde, wäre ja wurscht. Also der Trigger zu sagen, wir gucken vielleicht mal unsere eigenen Seiten wieder an, passen unsere Über-uns-Seiten, passen unsere Produktseiten, die Landing-Pages, wenn wir Dienstleister sind, ist ja nie eine schlechte Idee. Genau. Von daher ist es ein guter Trigger. Aber was ich da noch reinwerfen will, ist, würdest du dann also sagen, dass so Prompt-Tracking an sich, also wir suchen uns ein Prompt-Set, das stellvertretend für unser Thema als Platzhalter gelten soll, um zu gucken, wie unsere Visibility da ist, dass das eigentlich gar nicht wirklich aussagekräftig ist, ohne dass wir die Query-Fan-Outs uns angucken? Weil du ja meintest, dass wenn es Veränderungen in der Visibility gibt, es oft gar nicht daran liegt, dass die Konkurrenten was tun, also kann natürlich auch sein, oder dass irgendeine PR-Kampagne richtig gut läuft. Das sind alles Sachen, die passieren können. Aber es kann auch sein, dass nichts davon passiert, aber die Query-Fanouts im Hintergrund einfach sich verändern. Und wir, wenn Reddit plötzlich mit drin steht in den Query-Fanouts sehr häufig und wir da nicht sind, dass unsere Visibility schlechter wird. Das heißt ja für mich, wenn ich jetzt überlege, okay, wenn ich einfach ein Prompt-Tracking habe und ich sehe dann eine Entwicklung hoch oder runter, dann muss ich im Prinzip, was eh klar ist, gucken, was passiert so bei den anderen. Aber ich muss definitiv auch bei den Query-Fanouts gucken, ob da irgendwas passiert ist, was diese Veränderung beeinflusst hätte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dann will ich nicht sagen, dass Prompt-Tracking jetzt nicht wichtig ist, sondern eigentlich ist das Resultat, also die Fanouts, die kommen ja vom Prompt-Tracking. Also Prompt-Tracking.
Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass es nicht wichtig ist. Ich wollte nur sagen, dass es wichtig ist, zusätzliche Infos zu holen, um die Entwicklung zu verstehen.
Ich glaube, man muss ähnlich wie beim Sichtbarkeitsindex aufpassen mit der Interpretation, ne?
Genau.
Genau.
Korrelation, genau. Also, Kausalität und so weiter.
Genau, also wenn wir jetzt gerade von den Fanouts reden, also ich sehe jetzt gerade 4, 5 Begriffe, die pieken. Das ist ja nichts im Vergleich dazu, wie oft sich halt Seiten bearbeitet werden, wie viele PR-Kampagnen draußen gerade passieren, um halt quasi eine Visibility zu steigern. Das ist halt nur einer von vielen Faktoren. Sicherlich ein Faktor, den man jetzt mehr mal sich anschauen sollte. Aber genau das ist es, das ganze Konstrukt zu verstehen, halt alle Faktoren miteinander mit reinzunehmen. Und ich würde sogar sagen, es geht darum, mehr Prompts tatsächlich zu tracken, weil die Vielfalt macht es am Ende des Tages aus. Je vielfältiger die Prompts sind, desto vielfältiger werden auch die Fans im Nachhinein, oder so sollten sie jedenfalls sein. Und darauf basierend sieht man halt dann noch bestimmte Muster wiederum und wiederkehrende Muster. Weil natürlich, was wir halt herausfinden, das sind halt Daten, da haben wir Millionen, zig Millionen Zeilen, die wir uns anschauen können. Ein Normalsterblicher hat vielleicht also seine 1000, 5000 Zeilen Daten. Und da kann halt so ein Trend wie, ich sag mal, Reddit kommt vor, eher seltener vorkommen. Mhm. Tatsächlich, aber in unseren größeren Daten sehen wir da halt wirklich einen Trend. Also da auch nochmal ganz wichtig an die Zuhörer, wenn ihr bestimmte Sachen nicht seht, die dann geteilt werden, heißt das noch lange nicht, dass zum Beispiel die Studie falsch ist oder dass ihr irgendwas falsch gemacht habt, sondern dass ihr einfach nur in einer Ecke gerade seid, in der es halt wirklich tatsächlich gar nicht so wichtig ist. Wobei das mit Reddit tatsächlich fast überall gewesen ist. Und Official halt auch mehr oder weniger. Aber es gibt immer Begriffe, die tauchen halt auf. Also es gibt bestimmte Brands, wenn man da halt einen Prompt aufsetzt oder ein Prompt-Setup aufsetzt, da ist Instagram als Source super oft vertreten. Habe ich aus einem eurer Folgen übrigens. aber es kann halt auch sein, dass normalerweise, und das sieht man ja auch in den Daten, Instagram als Source super gering ist. Das heißt also wiederum hier, man muss halt immer wieder auf seinen eigenen Fall runtergucken und gucken, was da halt wirklich interessant und wichtig ist.
Was mich jetzt als Online-Shop-Besitzer, wenn ich jetzt einer wäre, interessieren würde, du hattest vorhin was gesagt und das habe ich tatsächlich auch mit meinen Kundenprojekten gehabt, nämlich ja, wenn wir so eine Bestenliste haben, die anscheinend von ChatGPT irgendwie angezapft wird oder sogar zitiert als Quelle angegeben wird, lass uns doch einfach so eine Bestenliste machen. Da machen wir einfach die besten Laufschuhe für 2026 für Anfänger oder so, setzen uns auf Platz 1, 2, 3 und machen so den Wettbewerb, nehmen wir den mal halt mal so mit, ne, und sagen, es gibt den halt. Ne, ich weiß auch von Malte, was so die Krux daraus ist. Ist ja vielleicht nicht die beste Idee aktuell oder generell, wenn man das Thema nachhaltig angehen will, oder?
Genau, also Lily Ray lässt grüßen. Man kann es natürlich machen und dann auch Gefahr laufen, dass die Seite dann halt komplett abrauscht, wenn man das quasi übertreiben würde am Ende des Tages, wenn man für jedes Produkt so eine Seite erstellen würde und sich dann immer auf die erste Position draufstellt, ja. Man kann es natürlich testen. In bestimmten Ausmaßen ist es sicherlich eine Strategie, die immer noch gut funktioniert. Ich meine, gerade was Geo angeht, sind wir gerade wieder im wilden Westen, wo wir vor 10, 15 Jahren im SEO gewesen sind, wo halt noch alles ging, wo man alles machen konnte. Das ist jetzt gerade auch so der Fall. Und diese Listicles, diese Best-of-Listen, die funktionieren, das sehen wir. Aber wir haben ganz, ganz viele Beispiele, wo wir auch sehen, dass es übertrieben wird. Das sind dann hunderte Seiten, die genau mit diesem Schema aufgebaut worden sind, die dann halt nicht gut funktionieren. Und man muss immer noch da unterscheiden, wird man nur als Quelle genutzt? Das heißt, ja, mein Artikel wurde als Quelle irgendwie aufgeschnappt und ist meinetwegen auch die bestzitierteste Quelle, aber meine Brand Visibility korreliert meistens gar nicht mal damit. Also manchmal schon, aber nicht immer ist es der Fall, dass nur weil ich jetzt quasi eine Seite erstellt habe, wo ich mich auf Position 1 gesetzt habe, in den nächsten 2-3 Tagen plötzlich meine Brand von der Visibility von 5% auf 80% hochgegangen ist. Also die Maßnahme ist halt eher so ein bisschen eher weniger Fall, was man machen kann. Und das sieht man natürlich auch in den Sources. Da hatten wir mal das Fallbeispiel. Ein Kunde hat primär wirklich mit Listicles für sein Thema gerankt. Aber noch in einem Stadium, wo das kein Thema gewesen ist. Heißt, sie haben einfach nur gesagt, okay, Tool X versus Tool Y. Und das ist der Outcome. In dem Moment haben sie, als sie gesehen haben, dass ihre Seiten halt die meisten Retrieval-Seiten gewesen sind, also die am häufigsten zitiert worden sind oder für die Antwort genutzt worden sind, haben sie sich selber einfach in den ersten Abschnitt gesetzt. Also wir als das allerbeste Tool vergleichen jetzt hier einfach mal zwei Tools miteinander, um euch zu zeigen, was es noch für andere Tools gibt. Und diese Paraphrasierung, also dieses leichte Ändern hat dafür gesorgt, dass die Visibility krass nach oben gestiegen ist, ist aber auch ein absoluter Einzelfall. Also die wenigsten da draußen werden sowas haben, wo die sehen, dass sie der einzige Informationslieferant sind, nur mit Listicles. Das war wirklich so eine kleine Goldnugget quasi, wo man gesehen hat, okay, die meisten URLs sind wirklich von der einen Domain und das sind auch wirklich nur Listicles. Also super spannend hier natürlich gewesen. Aber genau, von Listicles würde ich mich ein bisschen fernhalten. Man kann es natürlich hier und da machen. Man kann auch super gut Grounding-Pages erstellen, die auch irgendwo einen Effekt haben sicherlich. Aber das sind alles Mini-Maßnahmen. Also sie helfen irgendwie, bestimmt eine Sichtbarkeit zu generieren, aber sie werden nie eine Brand-Visibility um 20-30% erhöhen können.
Wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende im Podcast, Jonas, oder?
Ja.
Aber bevor wir dann jetzt zum Schluss kommen, nochmal eine kurze Frage, eine Nachfrage zu dem Thema. wenn du jetzt sagen müsstest, okay, ich habe jetzt so ein, zwei Maßnahmen, die so daraus wirklich empfehlenswert wären, ne, was so die Fanouts rund um Beste und gerade so aus dem Shopping-Bereich, was würdest du denn sagen, statt sich auf so Listicles zu fokussieren, wo man sich selber als Bester nennt oder eine der besten Alternativen, was wären denn so ein, zwei sinnvolle Maßnahmen, wo du sagst, hey, persönlich, ne, auch aus dem SEO-Background, das sind wirklich so zwei Sachen, die man generell machen kann, die eher einen langfristigen, nachhaltigen, positiven Effekt haben. Was wären das denn? Oder kann man da irgendwie gar nicht konkrete ein, zwei Sachen sagen, nennen?
Ich gebe dir noch kurz Zeit zum Nachdenken. Dass du kurz Zeit zum Nachdenken hast. Ich will nur kurz reinwerfen. Yannick und ich sind mittlerweile nach 4,5 oder fast 5 Jahren Podcast so in Sync, dass wir hier die gleichen Fragen stellen wollen, ohne dass wir es absprechen. Weil ich habe auch gedacht, lass langsam zum Ende kommen und dann noch cool irgendwie vielleicht so zwei, drei Maßnahmen raushauen, die ich damit jetzt machen würde, und dann fängst du an, genau das zu fragen.
Wir sind eins, Jonas.
Wir sind eins. So, ja, also, was würdest du sagen, David?
Ich würde tatsächlich sagen, achtet auf Review-Seiten, Drittanbieterseiten, ne, diese Vergleichsportale und so weiter. Es hat einen guten Grund, dass die als Quelle genutzt werden. Wenn ihr dort nicht erscheint, dann sorgt dafür, dass ihr dort erscheint. Also ne, ansprechen, gucken, dass vielleicht eine Kooperation stattfindet. Ich kenne es gerade aus dem Bankenversicherungswesen. Ja, Check24 und Co., das sind halt die größten Anbieter. Und wenn man dann sagt, ja, wir arbeiten oder wir kooperieren nicht mit denen, wir wollen nicht genannt werden, ja, dann ist es okay, aber dann wird man wahrscheinlich auch niemals in seine Visibility steigern können, weil das sind halt die primären Quellen, die genutzt werden, diese Vergleichsportale. Achtet selber darauf, dass ihr aktuellen Content habt. Also da halt auch mal wieder, wir hatten das Beispiel, gut lesbare Texte heißt nicht nur, man kann es gut lesen, sondern es ist auch lesbar. Heißt kein Blocking durch JavaScript und so weiter. Produktinformationen sollten da sein, nicht irgendwo in einem PDF, das ich mir erstmal runterladen soll. Alles, was man halt lesen sollte, auf einer Seite ist das ein Element, das auch versteht, umso besser wird's. Und der dritte Tipp, achtet vor allem halt auch auf so Portale wie Trustpilot. Diese Informationen werden sehr oft genutzt, um halt die Brand in quasi einen Vergleichsmodus reinzubringen. Wenn ich auf Trustpilot, auf diesen Portalen, eine super schlechte Bewertung habe, dann werde ich wahrscheinlich auch in der Antwort eher super schlecht dargestellt. Das kennt man ja auch von vielen Unternehmen, wo immer früher gesagt wurde, diese Portale, das interessiert uns nicht, was die Leute da schreiben. LLMs sehen das und das sind wichtige Informationen. Wenn ich dann von 10.000 Stimmen nur 0,2 Sterne habe, dann darf ich mich nicht wundern, wieso mein Laufschuh zwar immer als Brand genannt wird, aber meistens immer als schlechtester Schuh,
da der kann man schön aufs Sentiment gucken.
Genau.
Ja.
Genau. Also das sind so die drei Sachen, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde, egal welche Brand. Und damit seid ihr eigentlich schon relativ gut bedient dann.
Ja, super, da sehen wir wieder, das sind die großen Sachen, ne? Das sind nicht die Kleinigkeiten, genau, die wir machen, es sind die großen, die Basics, die auch früher teilweise schon super relevant waren, die jetzt halt nochmal ein bisschen mehr an Fahrt und an Priorisierung gewinnen sollten. Wenn, und das setze ich auch nochmal mit rein, wenn eure Zielgruppe über ChatGPT, Claude, Perplexity unterwegs ist. Ne? Wir müssen auch aktuell noch ein bisschen gucken, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs. Wenn wir jetzt vielleicht irgendwie Seniorenschuhe mit Klettverschluss verkaufen, dann ist die Zielgruppe vielleicht, ist die blödeste, einfachste Zielgruppe, die mir gerade eingefallen ist, tendenziell vermutlich.
Schau mal auf die Alten.
Ist die vermutlich eher, wenn dann bei Google unterwegs? Oder vielleicht liege ich auch falsch und suchen dann die Enkel oder die Kinder dieser Personen und sind schon wieder auf ChatGPT unterwegs. Also auf
steile These, Jonas.
Wir müssen wissen, wo ist unsere Zielgruppe unterwegs? Wir sollten jetzt nicht blind einfach auf irgendwelche LLMs optimieren. Wir müssen darauf optimieren, in erster Linie, wo unser Geschäftserfolg liegt. Und wie du auch gesagt hast, David, ne, wenn man überall ist, wie jetzt auf Review-Seiten und bei PR-Portalen und so weiter und so fort, wenn man überall ist und dann auch noch in einem positiven Sentiment, dann macht man grundsätzlich sowieso nichts falsch für die gesamte Online-Sichtbarkeit.
Genau.
So, machen wir einen Sack zu. Aber wir müssen nochmal eine Folge mit dir machen, David.
Sehr gerne. Das
haben wir jetzt schon beschlossen.
Ja, live verpflichten.
Okay, machen wir.
Super.
Ich bin dabei.
Wir haben ihn uns gesichert. So. Nee, war wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank für den ganzen Input. War eine brutal gute Folge. Super viel Input für uns. Auch ich glaube, Yannick hat auch viel mitgenommen. Ich habe super viel mitgenommen.
Ich habe mir nebenher Notizen gemacht. Ich hoffe, man hat es nicht tippen hören.
Nee, man hat deine Augen gesehen, immer mal wieder so hin und her. Okay. Aber richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank an Peak AI, dass die überhaupt so eine Stelle haben und jemanden dafür bezahlen, so geile Inputs hier oder Outputs auch zu generieren. Richtig, richtig cool. In diesem Sinne, Wie üblich, abonniert natürlich den Podcast. Die 5 Sterne, die ihr heute fürs Abo dalasst, für den Podcast dalasst, gehen alle an David. Wir geben die immer an unsere Gäste weiter. David,
du, und Jonas, wollen noch fragen, ne? Wo soll man dir folgen?
Ja, genau.
David, auf LinkedIn, Peak AI, verlinken alles natürlich in den Shownotes.
Genau, also vor allem auf LinkedIn, da bin ich am aktivsten und halt natürlich in unserem wunderschönen Blog auf Peak AI, wo wir jetzt regelmäßig unsere Studien veröffentlichen.
Da verlinken wir auch noch. Verlesen,
ja. Verlinken wir alles. Fantastisch. Kann ich auch sehr empfehlen, da habe ich auch schon viel nachgelesen auf eurem Blog. Da ist auch alles zu den Sachen, die wir hier beschrieben haben. Auf LinkedIn hast du ja einen schönen großen Beitrag geteilt zu dem Thema Query Fanouts. Auf dem Peak AI Blog ist ein ganz großer Artikel über diese ChatGPT Deep Research Study, die du gemacht hast. Können wir sehr empfehlen, verlinken wir alles in den Shownotes. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, David. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.